Free audio post-production by Alphonic.com.
Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute geht es um das Thema barrierefreie Formulare. Natürlich nur die Basics. Viele Dinge sind so spezifisch, dass man in der Podcast-Folge nicht darauf eingehen kann, sondern wirklich visuelle Beispiele braucht oder Codebeispiele. Ich will aber die wichtigsten Prinzipien einmal auch an konkreten Beispielen erläutern. Die erste und grundlegendste Anforderung ist, dass ihr native HTML-Elemente benutzen solltet, wann immer das möglich ist. Das heißt, die Klassiker, Eingabefelder einzeilig oder mehrzeilig, Checkboxen, Radio-Buttons, Select-Boxen. Alles, was darüber hinausgeht, also Slider, Multiselect und was es da alles gibt mittlerweile, da gibt es ja, da ist der Fantasie eher freien Raum gelassen durch JavaScript, kann theoretisch barrierefrei gemacht werden, kann auch in der Praxis barrierefrei gemacht werden. Es ist aber immer ganz schwierig, das wirklich barrierefrei umzusetzen. Das heißt, man müsste da alles nachprogrammieren, gerade wenn man Dinge nimmt, die in HTML nicht vorhanden sind und wofür es auch keine Patterns gibt, wo man sagt, okay, die könnte man nutzen, also barrierefreie Patterns, die auch frei nutzbar sind. Da wird es dann immer schwieriger und in der Regel ist es auch ganz schwierig, die Sachen wirklich barrierefrei zu machen. Multiselect zum Beispiel, also eine Selectbox, also eine Box, die ausklappt und wo man dann mehrere Sachen aus dieser Box auswählen kann, kann man barrierefrei machen. Das Problem ist, dass da ganz viele Aspekte zu beachten sind. Zum Beispiel wissen viele Leute nicht, wie sie zwei oder drei Sachen mit der Tastatur auswählen können. Also so mit Multiselect haben, wo einfach über die Leertaste zum Beispiel Optionen aus- oder abgewählt werden. Viele Leute wissen das, aber viele Leute wissen es auch nicht. Und das kann das Ganze ein bisschen kompliziert machen. Ebenso wichtig ist, dass alle interaktiven Elemente, also Checkboxen, Eingabefelder und so weiter, dass die per Tastatur erreichbar und veränderbar sein müssen. Und zwar in einer sinnvollen Reihenfolge. Das klingt eigentlich selbstverständlich, ist es aber leider nicht immer. Das heißt, es kann passieren, dass Elemente übersprungen werden oder dass Elemente nicht in einer sinnvollen Reihenfolge angesprungen werden. Ich hatte neulich ein Beispiel bei meinem Online-Supermarkt, wo das Anmeldeformular in einer ganz kruden Reihenfolge durchgegangen wurde. Und das waren, glaube ich, nur zwei Eingabefelder und eine Checkbox für den Capture. Und da haben sie es geschafft, das vollkommen zu verbocken. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Also das ist auch eine Kunst, es wirklich ganz, ganz schlecht zu machen. Also jeder kann etwas falsch machen, aber es wirklich schlecht zu machen, das ist nochmal eine Kunst für sich. Und die Leute von diesem Online-Supermarkt, die hatten diese Kunst wirklich drauf. Und das Schöne ist ja, die müssen bis zum 28. Juni eigentlich barrierefrei sein. Und ich habe wirklich meine Zweifel, dass sie das hinkriegen. Es sind ja nur noch 3 Monate. Und sie haben es richtig verbockt. Also da hat jemand so richtig keine Ahnung gehabt und sich nicht damit beschäftigt. Mal gucken, ob sie es bis dahin hinkriegen. Alle Elemente benötigen einen barrierefreien oder zugänglichen Namen, den sogenannten Accessible Name. Das heißt, eine Beschriftung, die von maschinenlesbar ermittelbar ist. Das passiert am besten über Label, implizite oder explizite Labels oder Area Label, wenn das normale HTML-Label nicht möglich ist, oder Area Label by. Das sind alles Möglichkeiten, aber ihr kennt ja den Grundsatz von Area, nutze kein Area, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Gleichzeitig gilt aber auch, dass eine Beschriftung, also eine visuelle Beschriftung, permanent vorhanden sein muss. Bei Eingabefeldern befindet sie sich oft über dem Eingabefeld oder links vom Eingabefeld stehen. bei Checkboxen steht sie üblicherweise, oder Radio Button ist üblicherweise rechts von der, von dem UI-Element. Alle Beschriftungen und Fehlermeldungen müssen verständlich sein, das heißt selbsterklärend und möglichst aussagekräftig. Zum Beispiel, wenn ich möchte, dass jemand in das Eingabefeld seinen Vor- und seinen Nachnamen schreibt, dann benutze ich als Beschriftung nicht Name, sondern Vor- Bindestrich und Nachname zum Beispiel, damit die Person weiß, okay, da müssen beide Namensbestandteile rein. Ansonsten kann das halt zu Verwirrung führen. Eine spezielle Anforderung gibt es für alle Eingabefelder, die sich auf den Nutzer beziehen, also nur Inputfelder, nämlich dass diese Felder mit sogenannten Autocomplete-Attributen belegt sein müssen. Das ist ein eigenes Vokabular aus dem HTML, wo im Prinzip maschinenlesbar festgestellt wird, da sind bestimmte Eingaben, die sich auf den Nutzer beziehen, einzutragen. Und zwar gibt es da zum Beispiel Autocomplete-Einträge für Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort, glaube ich. Also diese typischen Angaben, die man überall macht. Ich meine auch für Kreditkarte und solche Sachen. Also es gibt unglaublich viele. Passwort. Und das ist tatsächlich eine BCRG-Anforderung. Also muss erfüllt sein. Habe ich noch nie gesehen, dass es jemand tatsächlich erfüllt hat beim ersten Test. Aber ich bin ja für Überraschungen immer gut. Also als jemand kennt, der es schon mal erfüllt hat, dann würde mich das interessieren. Also ohne einen Barrierefreiheitstest gemacht zu haben, vorher durch einen externen Dritten. Würde mich da auf jeden Fall überraschen, wenn es sowas gibt. Das weiß auch kaum jemand. Aber es ist wirklich gefordert. Leider ein BCRG A oder Doppel-A-Kriterium. Warum leider? Weil heutzutage die Browser eigentlich relativ gut sind, das selber zu erkennen. Autocomplete ist nicht das gleiche wie die Autovervollständigung des Browsers. Die gibt es ja. Und die schlägt einem ja häufig oder ganz oft Sachen vor, die man schon mal eingetragen hat. Beim Firefox kann man, glaube ich, mittlerweile komplett seine Daten hinterlegen und der füllt sie dann automatisch ein. Und ich halte das für die deutlich zuverlässigere Geschichte als dieses Autocomplete. Insofern aus meiner Sicht nicht mehr sinnvoll, aber das ist halt das Gesetz, was wir einhalten müssen. Dann eine wichtige Anforderung ist auch, dass Fehlermeldungen maschinenlesbar mit dem zugehörigen Eingabefeld verknüpft sein müssen. Das heißt, wenn eine Fehlermeldung generiert wird, dann muss diese Fehlermeldung per Area Described By mit dem Eingabefeld verknüpft sein. Das führt dazu, dass dass das Label des Eingabefelds bzw. der barrierefreie Name und die Fehlermeldungen vorgelesen werden, wenn man auf dieses Feld draufkommt. Die Fehlermeldung steht ja meistens unter dem Feld und da muss es halt so ausgegeben werden, dass es für blinde Menschen nachvollziehbar ist, diese Fehlermeldung gehört zu diesem Eingabefeld. Wenn sie dynamisch generiert werden, also die Fehlermeldungen, das heißt, wenn die Fehlermeldungen generiert werden, ohne dass die Webseite neu geladen wird, dann muss die Fehlermeldung auch in einer Live-Region sein, beziehungsweise ein Area Alert, damit sie blinden Menschen ausgegeben wird, sobald sie das Feld verlassen. Ansonsten kriegen sie halt nicht mit, dass da irgendwas sich dynamisch getan hat. Eine weitere Anforderung, die häufig nicht beachtet wird, wenn Elemente, also Formularelemente, gemeinsam gruppiert sind, also zum Beispiel durch eine Zwischenüberschrift oder durch Kästen, durch Linien voneinander abgegrenzt sind, da müssen sie über Fieldset und Legend miteinander verbunden werden. Das heißt, der gesamte Bereich, der zusammengehört, muss Fieldset und Legend erhalten, damit auch blinde Menschen wissen, dass es sich um einen zusammenhängenden Bereich handelt. Vielleicht ein Beispiel, wenn ich irgendwo was bestelle, ganz neu dabei bin, dann habe ich ja meistens einen Bereich, wo ich meine persönlichen Daten eingebe, also Adresse, Telefonnummer, Schuhgröße und was es da alles Interessantes gibt. Und ich habe einen anderen Bereich, wo ich die Kaufdaten hinterlege, also die Bezahldaten. Wenn ich zum Beispiel mit Bankeinzug bezahle, IBAN und BIC und Bankinstitut und so weiter. Diese Bereiche sind ja häufig dann auch grafisch voneinander abgegrenzt. Und dann würde ich dann viel Zeit für die persönlichen Daten machen und dann viel Zeit für die Bankdaten. Ein ganz wichtiger Aspekt, der ist auch Pflicht, ist, dass man Hilfe bekommt bei der Vermeidung von Fehlern. Was kann das sein? Das kann zum Beispiel sein, dass Pflichtfelder am Anfang erläutert werden, also beziehungsweise die Symbole für Pflichtfelder. Heutzutage ist es ja meistens so ein Stern, dass da steht Stern bei den Pflichtfeldern. Es wird aber nicht erläutert am Anfang, alle Pflichtfelder sind mit Stern gekennzeichnet. Das wäre natürlich sinnvoll, beziehungsweise ist verpflichtend, einfach damit die Leute wissen, diese Felder müssen sie ausfüllen und auf den Stern müssen sie achten. Gerade bei blinden Menschen ist es so, dass sie häufig den Screen wieder so konfiguriert haben, dass er solche Symbole normalerweise ignoriert. Das heißt, sie kriegen den Stern gar nicht mit. Und auch wenn sie wissen, Stern steht meistens für Pflichtfelder, kriegen sie es halt nicht mit und wissen dann nicht, welche Felder sie ausfüllen müssen und welche nicht. Genauso gilt, wenn ich bestimmte Formate vorschreibe für Eingaben, zum Beispiel für Geburtsdatum, TT, MM, JJ, JJ, mit einem Punktsatzwischen natürlich, dann muss ich das auch erläutern, weil die Person kann ja nicht wissen, wie sie ihr Geburtsdatum eingeben soll. Kann das auch Verdacht richtig machen, aber stellen wir uns vor, wir hätten ein Formular, was nicht richtig lokalisiert wurde, was vielleicht das englische Format verwendet, dann müsste ich 2000-12-01 hinschreiben, wobei 2000 nicht mein Geburtsdatum ist. Auch solche Dinge wie erlaubte, nicht erlaubte oder nicht beziehungsweise nicht erlaubte Zeichen, sowas ist immer ganz wichtig bei Telefonnummern. Ist mir ganz, ganz häufig passiert, dass ich irgendwas abschicken wollte und es ging nicht, weil irgendwelche Zeichen nicht erlaubt waren, also ganz reguläres Zeichen, Bindestrich war nicht erlaubt oder ein Leerzeichen oder ein Schrägstrich war nicht erlaubt. Warum? Weil die Leute es möglichst kompliziert machen wollen. Einen anderen Grund gibt's nicht. Also man kann alles über PHP-Skripte, Perl und so weiter bereinigen an Zeichenketten, aber die Leute wollen es einfach möglichst schwer machen. Oder meine Online-Bank, die das kaufmännische UND nicht erlaubt hat. Und das kaufmännische UND war aber in ganz vielen Rechnungen, die ich bezahlen musste, in der Rechnungsnummer drin. Es ist immer spaßig, solche Dinge herauszufinden. Das ist, wie gesagt, Pflicht, aber es ist natürlich auch gute User Experience. Aber auf die legen ja auch viele Leute heutzutage keinen Wert anscheinend. Kommen wir zu den Best Practices. Also das, was ich jetzt erläutert habe, ist alles Pflicht. Da kann man nicht drüber diskutieren. Liebe Kunden, ihr könnt nicht darüber diskutieren, das müsst ihr halt umsetzen. Aber es gibt auch Empfehlungen. Und zwar dynamische Validierung. Ich bin ja ein Fan davon, dass Formularinhalte sofort validiert werden, nachdem man das Eingabefeld verlassen hat. Warum? Weil es für blinde Menschen extrem schwierig ist, sich auf komplexen Websites, die sie nicht kennen, zu orientieren. Die Alternative wäre ja, dass die Seite jedes Mal neu lädt, wenn man das Formular abgeschickt hat. Das heißt, man muss dann jedes Mal sich den Inhalt neu erschließen ein Stück weit und häufig in umfangreichen Formularen dann auch suchen, wo ist jetzt der Fehler aufgetreten, wo muss ich die Sachen korrigieren. Das passiert auch selbst bei gut gemachten Formularen und das ist enorm fordernd für die Leute. Deswegen finde ich dynamische Validierung gut und ich glaube auch für Menschen mit einer kognitiven Einschränkung oder mit einer Sehbehinderung und ja vielen anderen Behinderungen ist das der deutlich einfachere Weg. Also bitte dynamisch validieren, aber erst, wenn man das Formularfeld verlassen hat und nicht während man da drin steht. Das ist leider auch ein Ding, was ich relativ häufig höre durch meinen Screenreader. Der sagt dann, ich gebe ein Zeichen in dem E-Mail-Feld ein und das sagt dann ungültiger Eintrag, obwohl ich noch gar nicht fertig war mit der Eingabe. Das ist natürlich enorm ärgerlich. Wenn Formulare nicht dynamisch validiert werden können oder sollen, dann sollte man nach dem Abschicken des Formulars den Titel der Seite, der neuen Seite ändern. Zum Beispiel sowas wie, wenn die Seite heißt, bitte geben Sie Ihre IBAN ein, könnte der Titel dann nach dem Neuladen der Seite heißen, Fehler, bitte geben Sie Ihre IBAN ein. Das hat den Vorteil, dass blinde Personen sofort mitbekommen, okay, da ist irgendwas schiefgegangen und dann weiterhandeln können, weil der Titel ist immer das, was wir als erstes vorgelesen bekommen, der Seitentitel. Und dann wäre es super, wenn direkt am Anfang bei umfangreichen Formularen nach der Überschrift die Fehler zusammengefasst werden. Zum Beispiel, Ihre IBAN entspricht nicht dem validen Format. Ihre wie heißt die Betreffzeile bei Überweisungen? Ihre Überweisungszweck enthält fehlerhafte oder nicht akzeptable Zeichen oder sowas. Also die ganzen Dinge, die da halt passieren können. Es sind ja relativ überschaubare Cases eigentlich, die da durch diese Validierung abgefangen werden können. Deswegen kann man in aller Regel genau sagen, was schiefgegangen ist und auch hilfreiche Tipps geben, wie man diesen Fehler korrigieren kann. Eine weitere Empfehlung ist, dass man umfangreiche Formulare auf verschiedene Unterseiten zerlegen sollte. Hat Vorteile, hat Nachteile. Der Nachteil ist oder kann sein, dass man vielleicht nicht so den guten Überblick hat. Für manche Leute mag es einfacher sein, sich das Formular wirklich auf eine Seite anzugucken. Ich glaube aber, dass die Vorteile überwiegen, weil es für blinde Menschen dann manchmal übersichtlicher ist, als durch so ein langes Formular durchzugehen. Und ich glaube, der ganz große Vorteil ist, dass die Fehler wirklich auf der jeweiligen Seite dann validiert werden können, also gefunden werden können und dass man es dann direkt korrigieren kann. Und bei einem langen Formular müsste man wirklich ewig lange nach der Fehlerstelle suchen, also nach der Stelle, wo das Problem aufgetreten ist, herausfinden, was passiert ist und das dann korrigieren. Insofern ist es, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und eine wichtige Sache, das habe ich gerade vergessen, eine Pflichtanforderung ist tatsächlich auch bei Finance oder bei Retail, also alles, was irgendwie mit Geld oder Behördenkram zu tun hat, dass man bei längeren Eingaben am Ende, bevor man die Informationen abschickt oder eine endgültige Entscheidung trifft, sozusagen, nochmal eine Zusammenfassung bekommt. Bei Retail ist das ja durchaus üblich. Wenn ich irgendwas einkaufe, dann kriege ich ja alle relevanten Informationen, also Warenkorb, Versandadresse, Zahlungsmethode. Das sind ja die drei Sachen, die wichtig sind. Kriege ich die nochmal zusammengefasst. Bei Banken ist es, glaube ich, auch üblich. Und bei anderen Dingen sollte es dann auch entsprechend üblich sein, zum Beispiel Behördengängen. Das war's für heute. Das sind, wie gesagt, die Empfehlungen und die Pflichtsachen. Man kann noch viele Feinheiten regulieren, aber das ist dann ein komplexeres Thema, was man sich wirklich im Einzelnen auf den Case bezogen angucken muss. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Free Audio Post-Production by Alphonic.com.